Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Funkjournal.
Das rumänische Außenministerium will Unterlagen aus den diplomatischen Archiven freigeben. Die Geheimhaltung von mehr als 5000 Akten aus den ersten Jahren der Demokratie zwischen Januar 1990 und Ende 1992 soll aufgehoben werden. Laut Ministerium ist es die umfangreichste Veröffentlichung seit der Freigabe von Unterlagen aus der Zeit vor 1989. Die Dokumente betreffen eine Schlüsselphase. Die ersten freien Wahlen nach dem Sturz des Kommunismus, den Angriff der Bergarbeiter auf Bukarester Intellektuelle und Oppositionspolitiker im Juni 1990, den historischen Besuch von König Mihai im Jahr 1992, die deutsche Wiedervereinigung und den Zerfall der Sowjetunion. Außenministerin Oana Tsoju erklärte, die Bevölkerung habe ein Recht auf eine vollständige Aufarbeitung der Übergangszeit. Fehlende Informationen hätten zu Spekulationen und Misstrauen geführt. Im Verfahren zu den Ereignissen vom Juni 1990, als Bergarbeiter eine Demonstration der Oppositionskräfte in Bukarest unter brutalster Gewalt niedergeschlagen haben, hat das oberste Gericht die Akte an die Generalstaatsanwaltschaft zurückverwiesen. Die Richter beanstandten Mängel in der Darstellung der Taten und erklärten Beweise, wie die Aussagen von Angeklagten vor einer parlamentarischen Untersuchungskommission, als unzulässig. Damit gaben sie den Anträgen von 7 Angeklagten teilweise statt, darunter auch dem inzwischen verstorbenen Ex-Präsidenten Ion Iliescu. Die Beschuldigten waren im vergangenen Jahr wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt worden. Bei den Ereignissen im Juni 1990 wurden 4 Menschen getötet, rund 1300 verletzt und etwa 1200 unrechtmäßig festgehalten. Rumänien liegt in der Europäischen Union weiterhin auf Platz 3 bei der Armutsgefährdung. Nach neuesten Daten hat sich die Lage jedoch verbessert. Der Anteil sank von 32% im Jahr 2023 auf 27,4% im Jahr 2025. Am stärksten betroffen sind derzeit Bulgarien und Griechenland. Die niedrigsten Werte verzeichnen Länder wie Tschechien, Polen und Slowenien. EU-weit waren 2025 rund 93 Millionen Menschen von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Das entspricht etwa 21% der Bevölkerung. In Bukarest findet Ende Mai das internationale Festival World New Music Days statt. Es gilt als weltweit größtes Ereignis des Genres und wird jährlich von einem anderen Mitgliedsland der Internationalen Gesellschaft für Neue Musik organisiert. Nach 27 Jahren kehrt das Festival nach Rumänien zurück. Diese Ausgabe ist dem 150. Geburtstag des Bildhauers Konstantin Brünkusch gewidmet. Auf dem Programm stehen Kammer- und Elektronikkonzerte, Audio- und Videoproduktionen sowie ein musikwissenschaftliches Symposium. In Rumänien hat die Mini-Ferienzeit zum 1. Mai begonnen. Der Tag der Arbeit ist gesetzlicher Feiertag. Viele nutzen die freien Tage für Kurzurlaube. In beliebten Bergregionen der Südkarpaten liegt die Auslastung bei rund 75%, während an der Schwarzmeerküste für das Wochenende etwa 45.000 Touristen erwartet werden, weniger als in den Vorjahren. Besonders gefragt sind die Badeorte Mamaia und Vamaveke. Für die Sicherheit sind landesweit rund 25.000 Mitarbeiter des Innenministeriums in Einsatz. Zudem kontrolliert die Verkehrspolizei mit mehr als 350 Radargeräten, vor allem auf den Straßen in Richtung Schwarzmeerküste und Gebirge. auch an den Grenzen wurden zusätzliche Kräfte mobilisiert. Das Wetter macht den Urlaubern einen gehörigen Strich durch die Rechnung. Es ist landesweit deutlich kühler als üblich für Anfang Mai, mit etwas höheren Temperaturen im Süden. Es gibt zeitweise Bewölkung und örtlich leichte Schauer. In den Bergen fällt oberhalb von 1400 Metern stellenweise Schneeregen oder sogar Schnee. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 und 17 Grad. In Bukarest wurden am Freitagmittag 13 Grad gemessen. Soweit die Meldungen.
Das globale Dorf.
Weiter im Programm von Radio Rumänien International hören Sie die Rubrik Das globale Dorf von Corinna Christe. Digitale Technologie eröffnet Kindern außerordentliche Möglichkeiten. Mithilfe interaktiver Lernwerkzeuge können sie rascher Wissen aufnehmen, mit Freunden und Familie in Verbindung bleiben, sowie auf eine Fülle von Informationen zugreifen und die Welt weit über die Grenzen des Klassenzimmers hinaus erkunden. Gleichzeitig helfen diese Technologien ihnen, wertvolle Lebenskompetenzen zu entwickeln. Die Kehrseite der Medaille sind jedoch erhebliche Risiken. Die Zahlen zur Online-Sicherheit von Kindern sind alarmierend. Jedes sechste Kind wird im Netz gemobbt, jedes achte mobbt seinerseits andere Kinder. Zwar sind es in erster Linie die Eltern, die sich um ein sicheres digitales Umfeld für ihre Kinder sorgen, doch kann dies nicht allein in ihrer Verantwortung liegen. Vielmehr sei es eine gemeinsame Aufgabe von Eltern, Pädagogen, Technologieunternehmen und der Gesellschaft insgesamt, betonen Fachleute. Der erste Schritt sei digitale Bildung. Kinder müssten von klein auf lernen, wie das Internet funktioniert und welche Gefahren dort lauern, mahnen Experten. Grundlegende Kenntnisse über den Schutz persönlicher Daten, das Erkennen irreführender Inhalte sowie das Vermeiden des Kontakts mit Unbekannten seien dabei unerlässlich. Die Europäische Kommission, die entschlossen ist, die Online-Exposition von Kindern gegenüber schädlichen und illegalen Inhalten sowie die Anwerbung Minderjähriger zu sexuellen Zwecken zu unterbinden, präsentiert nun eine innovative Lösung. Eine App zur Altersverifikation per Reisepass oder Personalausweis beim Zugang zu Online-Plattformen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte, es sei eine Pflicht, Kinder in der Online-Welt ebenso zu schützen wie in der Offline-Welt. Dazu bedürfe es eines harmonisierten europäischen Ansatzes. Eine zentrale Frage sei dabei, wie auf europäischer Ebene eine technische Lösung zur Altersverifikation sichergestellt werden könne. Sie können nun verkünden, dass die europäische Altersverifikations-App technisch einsatzbereit und in Kürze für Bürgerinnen und Bürger verfügbar sei. Die App ermögliche es Nutzerinnen und Nutzern, ihr Alter beim Zugang zu Online-Plattformen nachzuweisen, ähnlich wie Geschäfte beim Kauf von Alkohol einen Altersnachweis verlangten. Die Zeit, die Kinder vor Bildschirmen verbringen, sei so hoch wie nie zuvor, betonte von der Leyen weiter. Je mehr Zeit sie online verbringen, desto größer sei die Wahrscheinlichkeit, dass sie schädlichen und illegalen Inhalten sowie der Manipulation durch Online-Prädatoren ausgesetzt sind. Dieses Umfeld sei der Entwicklung junger Gehirne nicht zuträglich. Man habe deshalb aufmerksam auf die Eltern gehört, denen geeignete Mittel zum Schutz ihrer Kinder fehlten, erläuterte die EU-Spitzenpolitikerin. Die App könne auf jedem Gerät, Smartphone, Tablet oder Computer verwendet werden. Zur Funktionsweise der Anwendung führte von der Leyen aus, diese sei erstens einfach zu bedienen. Die App werde heruntergeladen, mit Reisepass oder Personalausweis eingerichtet und diene fortan als Altersnachweis beim Zugang zu Online-Diensten. Zweitens entspreche sie den weltweit höchsten Datenschutzstandards. Nutzerinnen und Nutzer wiesen ihr Alter nach, ohne weitere persönliche Daten preiszugeben.
Die App sei vollständig anonym und ermögliche keinerlei Rückverfolgung. Drittens funktioniere sie auf jedem Gerät. Und viertens sei sie vollständig quelloffen, so dass der Code von jedermann geprüft werden könne, was auch Partnerländern ihre Nutzung ermögliche. Vor allem aber könnten Online-Plattformen die App problemlos integrieren. Es gäbe damit keine Ausreden mehr. Europa biete eine kostenlose und benutzerfreundliche Lösung zum Schutz von Kindern vor schädlichen und illegalen Inhalten. Mehrere Mitgliedstaaten, darunter Frankreich, Dänemark, Griechenland, Italien, Spanien, Zypern und Irland, machten bereits deutliche Fortschritte und beabsichtigten, die App in ihre nationalen digitalen Brieftaschen zu integrieren. Sie hoffe, dass weitere Mitgliedstaaten sowie der Privatsektor diesem Beispiel folgen würde, damit die App bald allen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stehe. Die Anwendung bietet Eltern, Lehrern und Betreuungspersonen ein wirksames Instrument zum Kinderschutz. Nicht nur die Europäische Union handelt in diese Richtung. Vor wenigen Tagen verabschiedete das türkische Parlament ein Gesetz, das Personen unter 15 Jahren den Zugang zu sozialen Netzwerken untersagt. Demnach ist Minderjährigen unter diesem Alter die Registrierung auf sozialen Plattformen verboten. Digitale Plattformen werden verpflichtet, Altersverifikationssysteme einzuführen. Eltern erhalten Instrumente zur Überwachung der Bildschirmzeit und der Online-Ausgaben ihrer Kinder, während die wichtigsten Social-Media-Plattformen in Notfällen verpflichtet sind, innerhalb einer Stunde nach Verbreitung schädlicher Inhalte zu intervenieren. Das Gesetz tritt 6 Monate nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft. In Rumänien billigte der Senat im vergangenen Oktober das sogenannte Gesetz zur digitalen Volljährigkeit, das die Einschränkung des Zugangs zu sozialen Netzwerken für Jugendliche unter 16 Jahren vorsieht.
Sie hören Radio Rumänien International.
Îmi citeam palmelin, mă mințea și te credeam că o să ne ținem, îmi spunea că suntem tine. Era aproape imposibil, cuvântul de spărțire. Era departe și durerea, poate una imorală, soră cu plăcere, soră cu libertatea pură. A mea și a ta, doi jucători pe blat, dar cu Olimp până la final. Fără revers, jocul e ur. Surde lovitura în orgolii. Mâinile mele vor rămâne încrucișate până o să pleci de tot sau o să te apropii. Să mă săruci dulce, dulce până la sânge. Să mă respingi grav atât de dur cu urlet. Să mă săruci dulce, dulce până la sânge. Sau să mă respingi grav atât de dur cu urlet. Iartă-mă ca să te iert, uită-mă. Iartă-mă ca să te iert, uită-mă. Dar pe memorie nu pariez. Titlul-i clar, mesajele-s neclare. Și-n secret accept să te răzbun pe mine atât de tare. Cu tăcere și suspine atât de grele, atât de teatrale. Atât de dulce adesea, dar mai des atât de amare. Principial beligerant, el e neelegant la mod. Tu e elegant de modată. Niciodată n-ai mințit greșind și nici nu ai greșit spunând reală. Poate fi doar pielea și atât. Fără rezerv, jocul e ur. Surde lovitura în orgolii. Mâinile mele vor rămâne încrucișate până o să pleci de tot sau o să te apropii. Să mă săruci dulce, dulce până la sânge. Să mă respingi grav atât de dur cu urlet. Să mă săruci dulce, dulce până la sânge. Sau să mă respingi grav atât de dur
puteai descrie. Nici în major, nici în minor, ce mi-ai făcut tu mie? Îmi dă în mire, în fa și în concluzie. Furtul de emoții nu-i hoții, nu. Să mă săruți, dulce, dulce, până la sânge. Să mă respingi grav, atât de dur, cu urlet. Să mă săruți, dulce, dulce, până la sânge. Sau să mă respingi grav, atât de dur, cu urlet. Iartă-mă, ca să te iei. Uită-mă, iartă-mă, ca să te iert. Uită-mă, dar pe memorie nu pariez.
Drei Minuten für die Umwelt. Die Öko-Rubrik von Radio Rumänien International.
Im Südwesten Rumäniens, am Fluss Strei, im Kreis Hunedoara, hat der Bau von Wasserkraftwerken im letzten Jahrzehnt fast unbemerkt ein völlig neues Ökosystem geschaffen, das sogenannte Bretter-Delta. Es ist kein klassisches Flussdelta, sondern ein Gebiet voller Schwemmland. Doch wie kam es dazu? Weil der Großteil des Wassers in die Kanäle der Kraftwerke umgeleitet wird, fließt im natürlichen Flussbett nur noch eine geringe Restwassermenge. Und das sehr langsam. Durch diese verminderte Strömung haben sich Kies und Sand abgesetzt und kleine Inseln gebildet, die bald von Pflanzenwurzeln stabilisiert wurden. Die Natur hat sich auf faszinierende Weise angepasst und die Gegend in ein wertvolles Refugium für die Artenvielfalt verwandelt. Mehr dazu in einem Beitrag verfasst von Daniel Ohner. Am Mikrofon begrüßt sie Adina Olaru. Um dieses kleine Naturwunder besser erlebbar zu machen, wurde Ende März 2026 im Rahmen des Projekts Die Fee des Lebens und das Plastikmonster ein neuer Naturbeobachtungspunkt eingeweiht, direkt am Ufer des Strei in der Gemeinde Bretea Română. Ein hölzerner Beobachtungsturm dient nun als eine Art Freiluftklassenzimmer. Hier können Schüler und Besucher das Feuchtgebiet im Wandel der Jahreszeiten erforschen. Die Jugendlichen aus der Umgebung haben bei dem Projekt kräftig mit angepackt. Zusammen mit Forschern haben sie die Wasserqualität getestet, Müll gesammelt und aus recycelten Materialien sogar kleine Kunstwerke geschaffen. Ihre Botschaft ist klar. Unsere Flüsse müssen sauber bleiben. So schützen sie ganz aktiv den Lebensraum vieler Vogelarten, wie etwa den des Höckerschwanz, des Silberreihers, des Graureihers oder des Turmfalken. Wie wichtig dieser neu entstandene Lebensraum ist und wie er sich weiterentwickeln könnte, erklärt Adina Popa. Sie arbeitet als Spezialistin für Kommunikation und Umweltbildung im internationalen UNESCO-Geopark Țara Hațegului.
Chiar dacă râul are o singură curgere principală, apa se strecoară.
Auch wenn der Fluss eigentlich nur noch in einem schmalen Hauptstrom fließt, sucht sich das Wasser seinen Weg durch die Kiesbänke. So entstehen kleine, beruhigte Wasserzonen, in denen sich immer mehr Sedimente ablagern. Mit der Zeit hat sich das zu einem perfekten Lebensraum für viele Wasservögel entwickelt. Im Bretea-Delta können wir heute Höckerschwäne, Stockenten, Blasshühner, Zwergtaucher, Graureiher und große Silberreiher beobachten. Sie finden hier im ruhigen Wasser und der Ufervegetation ideale Bedingungen, um zu fressen und sich auszuruhen. In Zukunft wird sich das Bretea-Delta wohl noch weiter verändern. Bleibt der Wasserstand so niedrig, lagert sich noch mehr Schwemmland ab und die Kiesinseln werden größer und stabiler. Die Pflanzenwelt wird sich ausbreiten und manche Wasserflächen könnten langsam verlanden. Das Landschaftsbild wird dann zu einem Mosaik aus Wasser, Kies und Feuchtvegetation. Das Brecher Delta zeigt uns auf wunderbare Weise, wie Natur und Mensch durchaus koexistieren können. Wir Menschen nutzen die Kraft des Wassers zur Stromerzeugung und die Natur findet Wege, um völlig neue Ökosysteme zu erschaffen. Dank des Zusammenspiels von Natur und lokaler Gemeinschaft ist das Brecher Delta heute längst mehr als nur die Nebenwirkung eines Industrieprojekts. Es hat sich in ein lebendiges Labor verwandelt, ein Ort, an dem Bildung direkt in und vor der Natur stattfindet.
Perspektive Wirtschaft. Rumänien und der globale Markt.
Willkommen zum Wirtschaftsteil unserer Sendung. Wenn wir über die deutsche Minderheit hierzulande berichten, geschieht das in der Regel in eher kulturellen Kontexten. Da findet ein Trachtenaufzug statt, dort ein Blasmusikkonzert. Unsere Kollegin Gabriela Mezei von Radio Neumarkt, Radio Târgu Mureș auf Rumänisch, hat mit dem Geschäftsführer des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien, Benjamin Joja, ein Gespräch zu einem ganz anderen Thema geführt, nämlich zum Stellenwert der deutschen Minderheit in den Wirtschaftsbeziehungen. Anlass war ein Event in Sachen rumänisch-deutsche Zusammenarbeit vor dem Hintergrund der Herausforderungen der europäischen Wirtschaft, zu dem der Deutsche Wirtschaftsclub Siebenbürgen in Sibiu, Deutsch-Hermannstadt und das rumänisch-deutsche Forum Anfang April eingeladen hatten.
Es war ein Format, wo sich Politik und Wirtschaft trifft. Das Format nennt sich schon seit Jahren Deutsch-Rumänisches Forum. Es gab ja seit den 90er Jahren ein deutsch-rumänisches Forum, in dem Politiker, aber auch Wirtschaftsleute teilgenommen haben, die eben über anstehende Probleme des Wirtschaftsstandorts Rumänien gesprochen haben. Und mittlerweile ist das rumänisch-deutsche Forum aktiver, das seit diesem Jahr auch einen neuen Vorsitzenden hat. Der neue Vorsitzende ist der ehemalige Botschafter Rumäniens in Berlin und Wien, Emil Hureseanu. Er leitete auch die ganzen Diskussionen und genau das war eigentlich Zweck und Ziel dieses Gespräches, dass sich Leute aus Politik und Wirtschaft zusammensetzen und über Sorgen sprechen, über Chancen, wo steht man jetzt, was ist noch nötig. Es ist ja wirtschaftlich weltweit keine einfache Zeit. Und deswegen sind solche Formate immer höchst willkommen.
Was für eine Rolle spielt die deutsche Minderheit für deutsche Investoren, die im heutigen Rumänien Unternehmen gründen wollen oder Fuß fassen wollen?
Im Wesentlichen spielen wir, schwer zu sagen, mehr oder weniger eine Mittlerrolle. Seitdem wir im Hermannstadt im Stadtrat sitzen und einen deutschen Bürgermeister haben, zunächst Klaus Johannes, dann Frau Astrid Fodor, haben wir immer ein sehr großes Augenmerk auf die Wirtschaft geworfen, weil ja die Wirtschaft der Motor ist der ganzen Region, nicht nur einer Stadt. Und wir haben noch versucht, möglichst auch die Wirtschaftsniederlassungen zu steuern. Also es war uns ganz wichtig, dass Produktion hier entsteht, nicht einfach tote Flächen wie Logistik und Lagerräume. Und es war uns auch wichtig, dass wir nicht nur über das Positive für die Wirtschaft sprechen, sondern auch für die Verantwortung und wo sich diese beiden Sachen verzahnen. Also wo die Wirtschaft und die Stadt bzw. die Politik der Region sich die Hand reichen. Und das hat das Forum eigentlich sehr früh gemacht, seit den 90er Jahren, professionell dann in Hermannstadt ab dem Jahr 2000. Und wir freuen uns, dass diese Möglichkeit, in der Politik zu sitzen, auch in anderen Ortschaften passiert. Zum Beispiel in Kronstadt hat das Forum Stadtrat, in vielen Ortschaften im Kreis Satmar gibt es Lokalräte und man kann das, gerade in Satmar sieht man das sehr gut, wo das deutsche Forum dabei ist, ist auch die deutsche Industrie nicht fern. Drexelmeier hätte sich vielleicht, wenn es kein deutsches Forum in Satmar gewesen wäre, nicht unbedingt einen Wirtschaftsstandort Satmar ausgesucht und so sind noch andere Betriebe da.
Gibt es Rückmeldungen aus der Regionalforen zur aktuellen wirtschaftlichen Belastung der lokalen deutschen Gemeinschaften?
Naja, es ist ja jetzt kein Geheimnis, dass das Forum aufgrund der Finanzsituation des Landes auch einige Einbuße hinnehmen mussten. Wir arbeiten zurzeit auf Sparflamme. Wir können noch alles in einer reduzierten Form machen, was wir machen wollen, aber wenn es noch eine Kürzung geht, dann geht es an die Substanz. Was für den Einzelnen, denke ich, gibt das keinen Unterschied zwischen Deutschen, Ungarn und Rumänen. Wir sitzen in diesem Land im selben Boot und wenn die Wirtschaftsleistung nachgeht, wenn die Inflation hochgeht, was nicht immer nur von uns abhängt, dann leiden alle mit drunter. Also als solches ist es umso wichtiger, dass man die Wirtschaftsstandorte hält und versucht, produktiv zu sein, um diesem ein wenig entgegenzuwirken. Natürlich kann eine Wirtschaft nie eine kluge Wirtschaftspolitik eines Landes ersetzen, aber es kann sie fördern durch gezielten Input, sei es von Produktion, aber sei es auch von einigen Ideen, die umgesetzt werden können.
Welche Beispiele aus anderen europäischen Ländern zur Wirtschaftsförderung von Minderheiten könnten für Rumänen adaptiert werden?
Hier kann ich sagen, ist eigentlich Rumänien das Vorbild. Nicht wir müssen uns Vorbild von jemandem nehmen. Also hier steht die deutsche Minderheit oft viel, viel besser da als in anderen Ländern. Aber natürlich gibt es Wirtschaftsstandorte, die eigentlich mit der Minderheit ein gutes Tandem gemacht haben. Ein gutes Beispiel ist die Audi-Fabrik in Ungarn, die auch eine eigene deutsche Schule gegründet hat, die Audi-Schule Hungaria und so weiter. Aber natürlich, Standorte zu vergleichen, ist relativ schwer, weil ich als AGDM-Sprecher zuständig bin von Dänemark bis Kirgisistan und Usbekistan. Westungarn ist natürlich von Deutschland ein paar hundert Kilometer entfernt, nicht 1300 wie Hermannstadt. Also, dass man Wirtschaftsstandorte bei einem Wirtschaftsstandort zählen ja oft mehr Sachen als die deutsche Minderheit. Im Wesentlichen, denke ich, müssen wir uns nichts vormachen. Eine Wirtschaft geht hin, wo sie was produzieren kann und was verdienen. Nichts anderes braucht die Wirtschaft. Aber in einigen Ländern, dazu gehört Ungarn, dazu gehört aber Tschechien und Polen, Schlesien in Polen und Rumänien dazu, gibt es deutsche Schulen, wo es eine ganze Reihe Leute gibt, die schon Deutsch sprechen, die nicht mehr angelernt werden müssen und die in der Wirtschaft Fuß fassen können. Das ist für uns ein Erfolg zum Beispiel. Unsere Schüler aus der deutschen Schule werden mit Kusshand genommen. Unsere Schulen haben einen sehr guten Ruf. Hat einen Reverse natürlich, dass wenn ich einen Angestellten beim Forum suche, dann kann ich lange suchen, weil die Wirtschaft natürlich eine andere finanzielle Potenz hat. Also das hat alles seine Vor- und Nachteile.
Sie hören Radio Rumänien International.
Rumänische Volksmusik bei Radio Rumänien International. Unsere heutige Rubrik ist rund um die musikalischen und lebensgeschichtlichen Erzählungen der Petreusch-Brüder aufgebaut, die aus Maramureș stammen, Sammler, aber auch Schöpfer und Interpreten von Volksmusik. Sie haben uns ein Repertoire von über 150 aufgenommenen Liedern hinterlassen, alle von großem geistigen Wert. Daraus haben wir Merk pe Iza, Vin pe Mara gehört. Und weiter bringen wir das Lied Jus Oșan Făcut Așa.
se pune cu roșa în cadrul de nume. Nu-mi da clopul nici strutul pentru jumătate turtul. Nu-mi da clopul, dar nici pana pentru tăta cămurzana.
Das Lied, das wir eben gehört haben, führt uns hinter die Kulissen der ersten Lebensjahre der Brüder Stefan und Jon Petreusch, die im Dorf Glod in der Gemeinde Strmtura in Maramureș geboren wurden, in der wunderschönen Gegend von Poienile Izei. Stefan Petreusch wurde am 3. März 1940 geboren und fünf Jahre später, am 25. August 1945, kam sein jüngerer Bruder Ion zur Welt. Später wurden auch Ioana und Petru geboren. Stefan erbte die musikalische Begabung von seinem Vater Petru Petreusch Codra, der Cetera-Spieler und Geigenbauer war. Noch vor seinem 6. Lebensjahr konnte Stefan Petreusch bereits etwa 3 Melodien auf der Geige spielen. Meist spielte er allein auf einem kleinen Hocker am Feuer sitzend, damit er die anderen im Haus nicht störte, die ihn oft tadelten und sagten, er quietsche zu viel. Sein jüngerer Bruder Ion hingegen lernte schon als Kind zunächst Flöte, dann Violine und später auch die Songora, wie die gewöhnliche Gitarre in dieser Gegend genannt wird, zu spielen. Er besuchte die Allgemeinschule in seinem Heimatdorf sowie die Volkskunstschule in der Stadt Baia Mare. Sie hören weiter das Lied Horiaș Horielem Vin. Da die zwei Brüder, Ion und Stefan Petreusch, im Volksmusikorchester des Ensembles Maramureșul aus Baia Mare angestellt waren, Stefan im Jahre 1966 und Ion ein Jahr später, ging der Erfolg der Petreusch-Brüder über die Grenzen des Maramureș hinaus. So debütierten die beiden 1968 im Fernsehen und Radio. Vor diesen Momenten führten die Professoren Tiberio Alexandru und Emilia Comișen vom Institut für Ethnographie und Folklore ein Interview mit Stefan Petreuș, der dabei Geige spielte, und so entstand ihre erste Dokumentationsplatte. Im Radio debütierten sie in einer Sendung des Redakteurs Tudor Gheorghe. Während sie im Staatstheater und beim Lied- und Tanzensemble der Region Baia Mare angestellt waren und sich auf einer Tournee in Bulgarien befanden, war die Freude der beiden groß, als sie auf einem tragbaren Radio ihre ersten Aufnahmen hörten, die sie in den Radiostudios in Bukarest gemacht hatten. Ihre erste Schallplatte wurde 1970 von Elektrekord veröffentlicht. Weiter folgten in den 70er und 80er Jahren Stücke, die auf Vinylplatten und Kassetten aufgenommen wurden und seit dem Jahr 2000 auch ein CD. Wir hören weiter das Lied Doina Munților. Petreuș-Brüder bereisten mit ihren reinen maramurischer Volksmusik die ganze Welt und erhielten für ihre Leistungen zahlreiche nationale und internationale Auszeichnungen. Sie traten auf den größten Bühnen auf und wurden zu einer Freude für die Herzen von Millionen von Rumänen und nicht nur für sie. Über Meer und Länder trugen sie stets das Dorf Glod in ihrem Herzen, von wo sie aufgebrochen waren, wohin sie aber jedes Mal mit Liebe zurückkehrten, an die Schwelle des Hauses, in dem sie geboren wurden. Denn Lieder, Tänze, Bräuche und der Reigen, das sogenannte Hora des Dorfes, bildeten für sie die Wiege ihrer Kindheit. Auf ihren Reisen durch die Welt bemerkten sie, dass ein besonderes Interesse an der Musik, den Tänzern und der Tracht aus Maramuresch bestand, da diese einzigartig sind. Die Inspiration für die Lieder der Petreusch-Brüder stammte immer wieder aus ihrem Dorf, von ihren Eltern und von den Menschen, die dort lebten. Sie hören weiter das Lied Haidor Shiardor. Das Leben der Petreusch-Brüder war schön, doch das Ende von Ion war tragisch. Er starb am 22. Juni 2002 im Alter von fast 57 Jahren infolge eines Unfalls im Hof seines Hauses. Der Künstler erlitt eine Kopfverletzung und verstarb in der neurochirurgischen Abteilung des Krankenhauses Maramuresch. Die musikalische Tätigkeit wurde eine Zeit lang von dem Cetera-Spieler Stefan und von dessen Sohn Andrei Petreusch weitergeführt, bis zum 22. Juni 2022, als auch Stefan im Alter von 82 Jahren verstarb. Eine der großen musikalischen Leistungen von Stefan und Ion Petreusch, die später von vielen Sängern aus verschiedenen musikalischen Bereichen wieder aufgenommen wurde, präsentieren wir nun am Ende unserer Rubrik Așa beau oamenii buni.
Așa beau oamenii buni, așa beau oamenii buni, ce sâmbătă până luni, ce sâmbătă până luni. Așa beau oamenii dragi, așa Thank you. Ea șefeu care sca noi, a șefeu care sca noi, de sâmbătă până joi, de sâmbătă până joi. Ce n-ar si hor din câne sa, ce n-ar si hor din câne sa, niciodată n-aș si va, niciodată n-aș si va. Ei, dar așa hor din câne, ce dar așa Păi că mă povestesc în sat, că mă povestesc în sat, că-am băut și iarăși bat, că-am băut și iarăși.
Sie hören Radio Rumänien International.
Rumänische Persönlichkeiten. Bemerkenswerte Lebensgeschichten.
Weiter in unserem Programm hören Sie die Rubrik Rumänische Persönlichkeiten. Smaranda Gheorghiu, bekannt unter dem Namen Maica Smara, zählt zu den bemerkenswertesten Persönlichkeiten der rumänischen Moderne. Lehrerin, Schriftstellerin, Publizistin, Feministin und unerschrockene Reisende, ihr Lebensweg überschreitet konsequent die Grenzen des Erwartbaren. Geboren 1857 in Târgoviște und gestorben 1944 in Bukarest, verkörpert sie jene Generation, die Rumänien von einer traditionellen Gesellschaft in die kulturelle und politische Moderne begleitet hat. Einen zentralen Platz in ihrem Wirken nimmt die Förderung der Mädchenbildung ein. In einer Zeit, in der Frauen kaum Zugang zu höherer Bildung hatten, setzte Gheorghiu auf schulische und kulturelle Emanzipation als Voraussetzung gesellschaftlicher Teilhabe. Als Lehrerin und Schuldirektorin entwickelte sie fortschrittliche Unterrichtskonzepte und veröffentlichte pädagogische Essays, in denen sie früh eine Gleichstellung der Bildungschancen forderte, nicht theoretisch, sondern als konkrete Reform. Ihr literarisches Werk ist breit gefächert, Lyrik, Essays, pädagogische Schriften und vor allem Reiseberichte. Die Gedichte, zunächst der romantischen Tradition verpflichtet, öffneten sich später sozialen Themen und gesellschaftlichen Konflikten. Gheorghiu beschrieb nicht nur Gefühle oder Naturbilder, sie analysierte Machtverhältnisse, Vorurteile und die strukturellen Hindernisse, die Frauen im öffentlichen Leben begegneten. Ihre Texte argumentieren prinzipiell, nicht polemisch, und versuchen Leserinnen und Leser durch moralische Klarheit und intellektuelle Präzision zu überzeugen. Besonders außergewöhnlich ist jedoch ihr Engagement als Reisende, ein Rollenbild, das Frauen ihrer Epoche kaum zugestanden wurde. 1904 nahm Smaranda Gheorghiu an einer dokumentarischen Expedition in die Arktis teil und reiste bis nach Svalbard. Diese Region, nur wenige hundert Kilometer vom geografischen Nordpol entfernt, galt um 1900 als eine der letzten weißen Flecken der Welt. Ihre Teilnahme war nicht nur logistisch und körperlich anspruchsvoll, sondern auch ein symbolischer Akt. Sie überschritt bewusst die Grenzen, die Konventionen Frauen setzten. Georgiou beobachtete die arktische Landschaft mit präzisem Blick, die geometrische Strenge der Gletscher, die Monotonie der Tundra, die Stelle der Polarnacht. Ihre Berichte verbinden ethnografische Notizen über die wenigen norwegischen und russischen Jäger, die sie traf, mit Reflexionen über Isolation, Naturgewalt und die Zerbrechlichkeit des menschlichen Lebensraums. Obwohl sie den geografischen Pol natürlich nicht erreichte, dies gelang erstmals 1909 einer amerikanischen Expedition, drang sie weiter in die arktische Zone vor als jede andere rumänische Frau ihrer Zeit. Die europäische Presse reagierte fasziniert und verlieh ihr Beinamen wie »Die Frau vom Nordpol« oder »Nordlandreisende«. Für Georgiou selbst war die Reise nicht Selbstinszenierung, sondern ein Lernmoment. Sie verstand die Arktis als Spiegel menschlicher Ambitionen und zugleich als Korrektiv zivilisatorischer Arroganz. Nach ihrer Rückkehr hielt sie Vorträge in Paris, Berlin, Wien und Bukarest. Diese trugen wesentlich dazu bei, Rumänien in die internationale Debatte über Wissenschaft, Reisen und Frauenbildung einzubinden. Georgiou präsentierte sich nicht als exotische Abenteurerin, sondern als Beobachterin, die die großen Fragen der Moderne, Fortschritt, Wissen, Verantwortung aus einer weiblichen Perspektive neu formulierte. Auch als öffentliche Person war sie ungewöhnlich präsent. Zeitgenossen beschrieben sie als charismatisch, ausdrucksstark und bewusst stilisiert. Mit ihrer markanten Kleidung, oft mit rumänischen folkloristischen Elementen kombiniert, nutzte sie die Kraft der Erscheinung, um gesellschaftliche Anliegen sichtbar zu machen. Obwohl Smaranda Georgiou zu Lebzeiten Anerkennung genoss, geriet sie später in Vergessenheit, teils wegen veränderter literarischer Strömungen, teils wegen der ideologischen Neugewichtung nach 1945. Erst die jüngere Forschung beginnt, die Vielfalt ihres Werkes neu zu entdecken.
Secunde-mi bat în piept, nu am răbdare, nu pot să mai aștept. Să fiu cu tine e tot ce vreau acum, dar știu că mâine iar vei porni la drum. Vii doar o zi și pleci, tu nici nu știi. La gară și trenul pleacă iar. Noaptea coboară din cer fără hotar. Încă o lună va trece până vii și împreună iubitule vom fi. Doar pentru o zi și pleci, tu nici nu știi.
Das deutschsprachige Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist damit beendet. Wir bringen täglich 3 Sendungen in deutscher Sprache. eine knappe halbe Stunde morgens um 7 Uhr, eine erste Stundensendung des Tages am Nachmittag ab 15 Uhr und schließlich einen zweiten Stundenblock abends um 19 Uhr. Alle Angaben in Weltzeit. Da es aufgrund von Störungen der Sendeanlagen immer wieder zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen kommt, bitten wir Sie, den neuesten Stand auf unserer Homepage abzufragen. Dort finden Sie auch alle Einzelheiten über den Satellitenempfang unserer Programme sowie Links zu digitalen Streaming-Formaten. Wir sind ebenfalls auf üblichen Plattformen als Podcast abrufbar, so beim Anbieter SoundCloud. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.